Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und mein heutiger Gast, der wohnt mittlerweile wieder in Fulda, ist in Fulda geboren, hat lange aber nicht in Fulda gewohnt und ich muss sagen, das ist für mich heute eine Premiere. Das ist, glaube ich, der erste Gast, wo ich sage, ich war als Kind schon ein Riesenfan von seiner Arbeit. War eines meiner Idole und ich darf ihn heute bei mir im Podcast begrüßen. Hallo, Rochus Hahn.
Hallo, Shaggy. Schön, dass ich da sein kann. Ich habe den perfekten Haarschnitt für einen Podcast. Meine Tochter hat mir die Haare geschnitten, also deswegen passt das jetzt gut, weil ich nicht gerne gesehen werden möchte. Und noch eine kleine Korrektur. In Fulda geboren bin ich nicht, auch wenn es sich so anfühlt. Geboren bin ich in Hildesheim, aber ich bin tatsächlich mit 16 Jahren hierher gekommen, weil ich weil mein Vater versetzt worden ist ans Kaliwerk nach Neuhof und ich dann hier Abitur gemacht habe.
Okay, stimmt, du hattest Abitur hier gemacht, so rum war es. Aber dass du ein Idol von mir bist, das stimmt auf jeden Fall. Das kann man, aber wir verraten erst später, in welcher Sparte das war und wie ich das erste Mal auf deine Arbeit aufmerksam geworden bin. Das verraten wir später, wir wollen ja jetzt noch nicht so viel verraten, wir wollen noch ein bisschen Spannung beibehalten. Du bist ein bekannter Bücher- und Drehbuchautor.
Ja, bekannt ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Sagen wir mal, wie ein Freund von mir gesagt hat, sind Sie schon ein Star oder sind Sie noch ein Geheimtipp? Ja, und also ich denke, ich bin noch der Geheimtipp.
Aber du hast, und da kommen wir später sicherlich drauf zu sprechen, auch große Erfolge. Du hast ein Tatort-Drehbuch geschrieben, du hast das Drehbuch zum Wunder von Bern geschrieben und anderem. Da kommen wir aber dann noch drauf. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Fulda ist richtig, du hast in Fulda aber dein Abitur gemacht.
Ich habe mein Abitur gemacht und hatte auch hier meine allerersten, sagen wir mal, kreativen Anfänge. Ich habe meinen ersten Roman geschrieben mit 18, den bisher niemand gelesen hat, außer mir selber. Denn ich habe ihn mit Schreibmaschine geschrieben, so 200 Seiten, wirklich ganz straight durchgezogen und hatte mich so ein bisschen orientiert an so einer Comicvorlage, Bruno Brasil, das war so eine Agentengeschichte und ich wollte auch sowas schreiben. Und gut, das habe ich dann eben durchgezogen. Und dann habe ich mich doch sehr für Comics interessiert und hatte hier dann in der Region zwei Freunde, die sich auch sehr, sehr dafür interessiert haben, die beide auch gezeichnet haben. Und ich als Texter und die beiden als Zeichner, dann haben wir hier zusammen einen Horror-Comic rausgebracht, das hieß Menschenblut. Und das war tatsächlich lange Zeit hier in Deutschland das einzige Horror-Comic-Heft, was regelmäßig rausgekommen ist.
Ich bin ein großer Comic-Fan auch gewesen und das Witzige ist, ich kannte natürlich Menschenblut, habe aber erst später rausgefunden, dass das wirklich in meiner Heimatstadt entstanden ist. Ich wusste lange nicht, dass das in Fulda ist, obwohl steht ja auch drin, ja, oder? Ich
meine, also es war in Fulda auch nicht zu kaufen, ja? Weil man darf ja nicht vergessen, damals, also wir reden von 1980 bis 1990 rum, da gab es hier in Fulda eine einzige Verkaufsstätte, wo die bereit waren, 10 Hefte immer uns abzunehmen und anzubieten, die aber hier dann auch nicht verkauft wurde. Gut, also der Prophet gilt im eigenen Lande nichts. Und so war das dann eben nicht so, dass die Leute hier Fackelzüge veranstaltet haben, wenn wir das Dreigestirn, die Blutcrew, durch Fulda getigert sind.
Den Comics bist du auch lange dann noch treu geblieben. Später kamen auch noch andere Comics hinzu. Schwarzer Turm ist ein Stichwort. Kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber lass mal ganz kurz Bruno Brasil, weil wenn ich jetzt schon mal jemanden habe, der Bruno Brasil kennt und liebt, dann gerne auch nochmal darüber reden. Ich habe diese Comicserie geliebt. Das ist eine belgische Agenten-Krimiserie.
Franco-belgische Serie. Was mich natürlich daran besonders fasziniert hat, war, dass der ein Kommando hatte. Das heißt, da waren außer ihm 5 andere Leute dabei. Eines war sein jüngerer Bruder. Da hatten sie auch eine Frau. Es gab Gott sei Dank keinen Fettsack. Es gab dann einen Mexikaner, der so emotional war. Und sonst noch so ein paar ganz interessante, coole Typen. Also das fand ich super. Das war für mich woanders konsumieren die Jugendlichen Cannabis oder Crystal Meth. Aber für mich war, wenn ein neues Bruno Brasil rausgekommen ist, dann habe ich gezittert am ganzen Leib,
ja. Ja, Bruno Brasil, Kommando Kaiman, hieß das nicht so?
Kommando Kaiman.
Super, das habe ich total vergessen, schon lange nicht mehr dran gedacht. Ich habe 3 große Bastei-Bände davon gehabt und dann gab es sie, glaube ich, auch in Taschenbuchform einige. Ich weiß es, schon so lange her.
Nein, als Taschenbuch gab es sie nicht, es gab sie immer nur als Alben. Aber Ich weiß nicht, nein, im Sammelband sind sie auch nicht rausgekommen, weil es war ja Zack, das ist bei Zack, dem Comic-Magazin Zack erschienen, was damals auch Wahnsinn war. Es gibt es heute auch wieder, aber heute ist es eher schon fast so, so ein Vehikel für die Nostalgiker, ne? die 70-Jährigen, die sagen, ja, früher, als die Comics noch gut waren.
Bisschen wie das Ibs-Heft, das gab es ja auch eine Zeit irgendwie wieder.
Also das haben wir dann auch nur die. Der Gimmick von Ibs. Wie hieß das denn? Ibs war das erste, was immer ein Gimmick hat.
Genau. Oder? Weißt du, was das Gimmick ist, was am häufigsten drin war im Ibs-Heft?
Ein Jojo?
Nee, die Flusskrebse tatsächlich.
Ah ja, genau.
Die waren am häufigsten drin, am zweithäufigsten das Futter für die Flusskrebse. Das habe ich neulich im Kneipenquiz mal in der Frage gehabt. Aber weg von Bruno Brasil, zurück zu dir. Du hast dann nach dem Abitur die Hochschule für Fernsehen und Film in München besucht.
Ja, also die Sache war die, ich war in den Ferien, bin ich immer ins Kaliberg nach Neuhof in die Verladung und habe dort Säcke geschleppt, weil man hat damit ganz gut Geld verdienen können in Sommerferien. Mein Vater war ja der Chemiker und ich habe also so einen Ferienjob gehabt, ne? Der war nicht unanstrengend, aber dadurch hatte ich dann natürlich auch Geld in der Hand und hatte auch so bestimmte Möglichkeiten, was zu machen. Was war denn eigentlich deine Frage gewesen? Ich habe schon wieder vergessen.
Wir reden von der Schule in München,
Hochschule für Film. Ach so, deswegen kam ich auf die Verladung, weil ich dann so irgendwie überlegt hatte, ob ich mich, was sollte ich denn machen? Ich saß da in der Verladung und habe mit den Arbeitern geredet, was mache ich denn im Leben? Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, musst du den Studienführer angucken. Dann habe ich den Studienführer angeguckt. Und irgendwann kam ich auf Filmhochschule. Ja, das hört sich cool an, das hört sich so an, wie wenn man da nicht so sich abschinden muss und bestimmt auch spannend so mit Filmen und so. Das hört sich für mich gut an. Und dann habe ich denen erzählt, dass ich mich da bewerben würde. Und da haben sie gesagt, du wirst genommen. Hundertprozentig, das klappt. Ich war mir nicht ganz so sicher. Jedenfalls habe ich mich dann beworben und kam dann auch tatsächlich ins Kolloquium. Und sie zeigten dann so einen Film, so einen alten Film mit Hans Albers. Und den brachen sie dann ab nach 15 Minuten und sagten so, jetzt schreibt man den Film zu Ende. Und ich totale Panik gekriegt, bis plötzlich so 2-3 Minuten Panik, ich mich daran erinnert habe, Mensch, was Besseres kann ja gar nicht passieren. Ein Film zu Ende schreiben, das ist doch deine Joker-Disziplin. Dann habe ich diesen Film zu Ende geschrieben, dann, also 3, 4, 5 Seiten Manuskript und dann haben die Prüfer das dann sich angeguckt und haben uns nachher einzeln reingeholt und haben gesagt, ja, Herr Hahn, Sie haben den Film gesehen, nicht wahr? Sie kennen den schon. Ich sagte, nee, ich kenne den nicht. Ja, das kann nicht sein. Sie haben hier 3 Wendepunkte in dem Film, die genauso sind wie im Film. Sie müssen den gesehen haben. Ich schwöre Ihnen, ich habe den Film nicht gesehen. Ja, ich weiß noch, dass der Hans Albers da einen ganz wunderschönen Satz gesagt hat, er kommt da irgendwo, sitzt da rum, ist ziemlich fertig und sagt dann, ich trinke alles. Und wenn es der gemeinste Fusel ist. Ja, das ist mir in Erinnerung geblieben. Das gab es bei Willi Schwabes Rumpelkammer. Da hatte ich mal einen Ausschnitt gesehen. Wasser für Canitoga. Und mein Vater hat nämlich immer Willi Schwabes Rumpelkammer angeguckt. Das lief im DDR-Fernsehen.
Das sagt mir leider gar nichts mehr. Das ist
ja, das gibt es heute auch nicht mehr. Bei Willi Schwabes Rumpelkammer war es dann so, das war so ein Herr, der ist durch so einen Filmkeller gegangen und hat von berühmten alten Schwarz-Weiß-Filmen erzählt und hat dann so bestimmte Schlüsselszenen nochmal vorgespielt, so 4, 5 Minuten. Und so haben die ihre Sendung bestritten. Und das war natürlich preisgünstig, aber war hochinteressant. Ich habe es gerne geguckt.
Bist du damals mit dem Ziel auch zur Schule nach München gegangen, mit dem Ziel Drehbuchautor zu werden?
Nee, das war gar nicht der Plan. Ich hatte wirklich konkrete Visionen von Filmen. Und ich habe ja dann, also meinen ersten Übungsfilm, Schwerter wieder das Einhorn, den habe ich ja auch hier in Fulda gedreht. Also ich bin zur Steinwand, ich bin in die Kaskadenschlucht, ich war da in den, ich kriege den Namen nicht mehr zusammen, da gibt es so ein Auenland neben dem Kaliberg da hinten in Ellers. Mhm. Da gab es keine Elektrostrommasten und da konnte man so drehen, wie wenn man wirklich in so einer Fantasy-Welt wäre. Und es war ein Film mit Schwertern und mit Prinzessinnen und all so ein Zeug. Und da habe ich dann tatsächlich hier das ganze Zeug gedreht und die schönen Motive der Rhön dafür benutzt. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich jede Szene, die ich im Kopf hatte, das habe ich 100 Mal im Kopf durchgespielt. Als wir dann hier gedreht haben, spielte plötzlich ganz was anderes, weil die 33 wunderbaren Einstellungen, die ich für den ersten Drehtag geplant hatte, die passten nicht in den Tag hinein. Und nach ungefähr 14 Einstellungen wusste ich, ich kriege jetzt noch drei hin, ich muss das drehen, dass ich wenigstens noch halbwegs den Sinn transportieren kann, den diese Szene hat. Und dann habe ich echt gedacht, oh Gott, das war ganz, ganz schlimm. Und dann hat mein Hauptdarsteller, irgendwann kam der und sagte, was ist denn los, bin ich noch dran? Sag ich, nee, du bist abgedreht, deine Szene haben wir jetzt streichen müssen, weil wir schaffen das nicht mehr. Da hat er mir vor der versammelten Mannschaft eine Standpauke gehalten. Ich so, 21, mal eben Kopf ab vor allen Leuten. Ja, das waren alles so Erfahrungen. Ne? Also klar sagt man natürlich seinem Star, dass er gehen darf, wenn er nicht mehr gebraucht wird, aber die Erfahrung hatte ich einfach nicht. Und naja, am Ende des Tages habe ich trotzdem noch einen Preis gekriegt für den Film. Beim Fantasy Filmfest in München habe ich 87 damit den Kurzfilmpreis gewonnen.
87 sogar, ja.
Wahnsinn. Ja, es hat so lange gedauert, bis der fertig war. Also sagen wir so, 1986, da hatte ich Aufbruch der Blutkuh eingereicht. Den habe ich auch hier in Fulda gedreht. Und der hat dann den Kurzfilmpreis gewonnen, 86. Und da habe ich 87, weil es Fantasy war, meinen ersten Film auch noch eingereicht und dann in Folge auch gewonnen. Und da, ja, das war dann ganz schön. Dann hatte ich mal ein bisschen Bestätigung.
Aufbruch der Blutkuh, das ist dieser Film, den du mit deinen alten Kompagnons von
Menschenblut. Das ist mit den Leuten, mit denen ich die Menschenblut-Comics gemacht habe. Dann, ich meine, wir waren wirklich grüne Jungs, ohne Freundin, nur mit großen Rosinen im Kopf und überhaupt keine Ahnung, wie die Welt richtig läuft. Und wir wollten einmal auch große Knarren in der Hand haben und ballern. Ja? Und so ist dieser Film entstanden. Also so eine kleine Machtfantasie. Und natürlich hat es dem geholfen, dass es ganz selbstironisch und humorvoll war. Und deswegen ist es auch ein kleiner Kultfilm geworden.
Aber du hast zu der Zeit sogar schon auch fürs Fernsehen teilweise geschrieben, ist das richtig? Ich habe gelesen, das Sketch-Up, und ich meine, das kennt man ja, die Kultsendung mit Dieter Krebs.
Ich weiß genau, da gab es zwei Schritte. Der erste Schritt war, ich habe im Auto gesessen, habe im Radio gehört, ein Interview mit jemandem, der Gags geschrieben hat. Und ich habe mir nur so gedacht, Mann, was müssen das für Leute sein, die haben Gehirnschüsse überlebt oder was, keine Ahnung, dass die sich Witze ausdenken können. Ich meine, da müsste es ja fast schöner sein, auf einer Galeere zu arbeiten, ja. Aber Witze sich ausdenken, nein, ich fand das abartig, weil das für mich pure Folter war. Der nächste Schritt war, ich ging zum Bayerischen Rundfunk, weil ich eine Samstagabendshow-Idee verkaufen wollte. Und sagte, ja, hier, ich habe die Idee. Und gesagt, nee, wir haben schon ein Konzept, das heißt 4 gegen Willi, daran glauben wir. Aber, okay. Und weil ich gerade so traurig ausgesehen habe, ich meine, ich war ein Büblein von 22 Jahren, blond, niedlich, ja, damals noch, und nicht übergewichtig. Und dann hat der Redakteur zu mir gesagt, können Sie denn Sketche schreiben? Ich habe, glaube ich, so eine halbe Sekunde gebraucht, bis ich gesagt habe, ja. Aber es war klar, wenn ich was anderes sage, war es das, dann gehe ich nach Hause. Ja, dann schreiben Sie mal einen Sketch. Okay. Bin nach Hause gegangen, bin mich hingesetzt und war genau in der Situation dieses Gagschreibers, den ich noch vor zwei Wochen als Irren abgestempelt hatte und habe mir dann was ausgedacht, das habe ich dann aufgeschrieben. Damals waren die Sketche ja noch 4 Minuten lang. Ne? Habe ich dem Redakteur gebracht, der hat gesagt, oh, das ist ja schön, hat ihn gekauft. Ich habe 2000 Mark dafür gekriegt. 2000 Mark für schlappe 2 Stunden Arbeit. Und da habe ich gedacht, okay, dann habe ich noch ein paar geschrieben und der hat mir alle abgekauft und irgendwann war ich derjenige, der dann die meisten Sketche für SketchUp geschrieben hat. Also ich habe 99 Stück geschrieben und wenn SketchUp heute wiederholt wird, kriege ich jedes Mal noch Wiederholungsanrufe. Ah. Ja, also ich freue mich immer, wenn diese Sendung kommt und nicht nur wegen des Inhalts.
SketchUp, also ich habe es ja schon gesagt, das ist wirklich damals eine Kult, also auch heute noch, aus heutiger Sicht eine Kultsendung. Sketche, die, ja oft auch diese Sketche mit diesen falschen Zähnen und sowas, das wurde ja oft gemacht, aber ich habe das als Kind geliebt. Dieter Krebs und was eben, wer ist Iris Berben?
Iris Berben, Beatrice Richter.
Genau.
Ja, genau. Ich habe dann irgendwann nicht mehr mitgeschrieben, weil ich habe dann einen Sketch gebracht und immer wenn die Pointe nicht gut war, hat der Redakteur es abgelehnt. Und dann war es mir irgendwann zu blöd, weil ich hatte dann, weiß ich, 10 Sketche dabei und hatte einen genommen, weil bei 9 Sketchen die Pointe nicht gefallen hat. Dann habe ich aufgehört zu schreiben. So, jetzt kamen sie dann aber in Schieflage, weil sie kriegten keine guten Sketche zusammen. Rief der Redakteur zu mich an und sagt, brauchst du, musst dran. Ich brauche 40 lange Sketche. Gute. 40. Ne? Und habe ich überlegt. Und das war eine der Sternstunden in meinem Leben, dass ich da eine wirklich gute Idee hatte. Und zwar habe ich mir gedacht, ich denke mir nur die Situation aus, aber nicht die Pointen. Und habe zum Redakteur gesagt, hier, ich habe 40 Sketche, die Situation, aber die Pointen müssen wir zusammen ausdenken. Und dann bin ich zu ihm hin mit meinen 40 Situationen und er hat eine Pointe nach der anderen rausgehauen und weil es seine eigenen Pointen waren, waren sie natürlich schnell gekauft. Ja. Und dann hatte ich am Abend also diese ganzen Ideen und 40 Pointen, von denen die meisten von ihm kamen, ja, und dann bin ich nach Hause gegangen, habe 2 Wochen lang geschrieben und dann weiß ich noch, wie ich in den Sender kam, Bayerischen Rundfunk, kam mir Iris Berben entgegen und sagte zu mir, ach Herr Hahn, gestern Abend habe ich mit ihr eine wunderbare Nacht verbracht, weil sie meine 40 Sketche gelesen hatte und jetzt ganz, ganz happy war, dass da schönes neues Material da war. Ja, ja, das war meine Begegnung mit Iris Berben.
Du hattest auch eine Begegnung, es muss auch die Zeit gewesen sein, da hast du auch das Drehbuch zu Formel 1, der Film, geschrieben.
Ja.
Formel 1, für die, die es nicht kennen, das war so eine Musiksendung, ja, auch im Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Ingolf Lück, der Moderator, glaube ich, zeitweise.
War das nicht im Dritten? Das war immer in den Dritten lief das, glaube ich. Genau. Bayern 3 und Hessen 3. Es lief in allen Dritten, aber es war dann die erste richtige moderne Pop-Sendung.
Genau, und da gab's auch Sampler damals auf MC natürlich, auf Kassette irgendwie noch die Zeit, die Vorreiter der Bravo-Hits, wenn man so will. Und dazu gab's einen Kinofilm und da gab's eine lustige Begegnung auch mit Falco.
Ja.
Erzähl mal ganz kurz.
Ach, die Falco-Geschichte. Ich komme jetzt unsympathisch rüber, das gefällt mir gar nicht so, weil ich lauter Geschichten erzähle, in denen ich so gut aussehe. Aber egal, sei es drum. Hasst mich alle, ist mir wurscht. Ja. Jedenfalls habe ich den Formel-1-Film geschrieben. Da hat auch noch ein anderer Autor mitgeschrieben. Nein, der Regisseur hat mitgeschrieben und dann hat am Ende der Produzent aus unseren beiden Fassungen mit Schere und Tesafilm eine Fassung zusammengeklebt. Weil damals gab es noch keine Computer. Da hat man noch mit Scheren gearbeitet. Dann ist dieser Film gedreht worden und dann wurde Falco eingeladen zur Premiere und wir guckten uns den Film an. Und als dann die Szene kam, in der Falco aufgetreten ist, hat er dann so von seinem Kinositz aus immer so Bemerkungen gemacht und so, wollte so witzig sein. Ne? Und da ist er mir total in die Parade gefahren, weil es war ja auch mein Buch, ja. Und er hat also gerade mein Buch zerstört, indem er da ständig rumgewitzelt hat, weil jeder wusste, Falco macht jetzt gerade Scherze. Und habe ich irgendwann gesagt, jetzt halt mal die Klappe, du Bänkelsänger. Und dann hat er sich irgendwie verschluckt und einen Ton der Empörung ausgestoßen und ist 60 Sekunden später aus dem Saal gestürmt und ward nicht mehr gesehen. Es ist auch nie rausgekommen. Also es hat mich keiner verpetzt. Aber was auch interessant war bei dieser Formel-1-Geschichte, ich habe da so den Ingolf Lück da kennengelernt, mit dem hatte ich einen ganz guten Draht. Und dem sollte ich über die Jahre immer wieder begegnen. Immer wieder. Also wir hatten da eine Sendung, die hieß 10 oder gehen. Da war er Moderator. Ein Reisequiz. Da bin ich als Autor mitgefahren. Da waren wir dann in Stockholm. Und da ging es dann darum, dass die Leute so und so viele Punkte machen. Da können sie dann Urlaub verbringen. Oder sie fahren nach Hause, wenn sie verlieren. Ja? Also jedenfalls mit Ingolf hatte ich bis heute habe ich zu tun mit ihm. Und aber in der Zeit ist auch noch was anderes passiert, was du nicht weißt. Und zwar, ich habe es erst vor einer Woche erfahren. Und zwar habe ich bei einem Film mitgemacht von einem Kommilitonen. Und da sollte ich irgendwie so einen Typen spielen, der angeheuert wird, um sich verprügeln zu lassen, damit ein junger Loser seiner Freundin imponieren kann. Ja? Und dann haben wir den Film angeguckt, jetzt gerade, weil ich habe den damals nicht gesehen. Und der Filmemacher hat ihn mir jetzt mal zukommen lassen, so als Stream. Und dann haben wir den angeguckt, sagt meine Tochter, sag mal, ist das nicht Tilda Swinton? Und ich, nein, das ist nicht Tilda Swinton. Am Ende abspannt Tilda Swinton. Ne? Ich, ja, das ist doch Tilda Swinton. Die Tilda Swinton, Hollywood Tilda Swinton. Ja, und tatsächlich war das so, aus irgendwelchen Gründen hat nämlich Tilda Swinton sich für diesen deutschen Regisseur interessiert, der so früh gestorben ist. Der das Kettensägenmassaker, das deutsche Kettensägenmassaker, Schlingensief.
Schlingensief.
Sie war an Schlingensief interessiert. Schlingensief wollte aber irgendwie nichts mit ihr zu tun haben. Der Kameramann von Schlingensief hat sie dann gefragt, ob sie nicht bei dem Film mitspielen wollte. Und so habe ich eine schöne Szene jetzt, wo ich Tilda Swinton mit einer Knarre bedrohe, danach sie mich. Und ja, ich bin mit La Swinton in einem Film gewesen. Seitdem findet meine Tochter mich erträglich.
Ich glaube, das machen wir in den Untertitel hier zu diesem Podcast. Großstar mit Tilda Swinton oder so.
Ja, gut, aber das ist ja wirklich ein richtig großer Star. Und irgendwie, das, wenn das jetzt nicht zufällig aufgekommen wäre, hätte ich es nie gewusst.
Witzig. Christoph Schlingensief übrigens vor kurzem war sein 10-jähriger Todestag. Also er ist schon über 10 Jahre jetzt auch tot. Auch großartiger Künstler, der auch da von uns gegangen ist. Ja. Zu empfehlen übrigens, die findet man immer noch in den sozialen Netzwerken oder auch bei YouTube zum Beispiel. Da gibt es dieses Durch die Nacht, das war glaube ich diese Doku, von, ich weiß nicht, ob es von Arte war. Da gibt es eine ganz tolle Episode, Christoph Schlingensief Durch die Nacht mit Michel Friedmann. Ja. Sehr zu empfehlen, für die es noch nicht gesehen haben. Sehr, 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 sehr unterhaltsam. Ja. Aber komm mal zu einem anderen Star, für den du auch gearbeitet hast, etwa zu dem Zeitpunkt. Und zwar, ich spreche von Hape Kerkeling. Da gab es diese Serie Cheese. Mhm. Da hast du auch für geschrieben.
Ja, ich habe für Cheese geschrieben. Und es ist wieder so ein Ding, also wenn du Drehbuchautor bist, dann bist du ja eigentlich so ein Gun for Hire. Und es kann sein, dass du vor Arbeit nicht aus den Augen gucken kannst. Es kann aber sein, dass monatelang gar nichts passiert. Das ist schon sehr gefährlich, weil man dann echt manchmal denkt, wie komme ich über die Runden? Und in diesem Fall war es so, dass ich dann bei irgendeiner alten Bekannten, die aus diesen SketchUp und 4 gegen Willi Zeiten, die ich noch kannte, wo ich dann da war, und die mich dann anguckte und sagte, oh, ich wäre im Leben nicht auf dich gekommen, aber eigentlich bist du genau der Mann, den ich jetzt brauche. Weil sie hatten 4 Folgen Cheese gemacht, was eigentlich so eine relativ spontane Sendung war vom Konzept her, und sie lief nicht gut. Der fehlte irgendwie so der Witz und der Esprit. Und dann haben sie mich an Bord geholt und dann habe ich als Autor zusammen mit Hape und seinem Freund, wie hieß der, dieser Pianist Peter? Ich weiß nicht, also an den Namen erinnere ich mich. Jedenfalls war das dann irgendwie so, also der Hape und ich, wir waren beide blond, übergewichtig, im Grunde an Mädels interessiert, aber erfolglos. Und also haben schon echt einen wirklich guten Draht zueinander gehabt. Und also dann, nachdem ich dann an Bord war, lief das dann gut, weil wir einfach die Ideen so gesprudelt sind. Einmal hatten wir eine Sendung, in der sich Hape zum König von Deutschland krönt. Und das war dann wirklich ganz schön. Ist nicht mal weitergemacht worden, nicht weil das nicht erfolgreich gewesen wäre, sondern weil der Hape immer was anderes machen wollte, wollte sich auch nicht festlegen lassen. Jedenfalls war das eine äußerst angenehme Erfahrung, wobei ich sagen muss, Hape war extrem undiszipliniert. Also dieses ständige Pläne über den Haufen werfen, das kann ich überhaupt nicht haben. Das ist mir mit Leander Hausmann auch so gegangen. Der hat ja den Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken inszeniert. Leander ist so ein Typ, du sitzt mit ihm zusammen und sagst, wie wäre es, wenn wir es so und so machen? Hey, genial, das ist super. So, und denkst, wow, wir haben jetzt so ein Centerpiece unseres Mittelteils gefunden. Am nächsten Tag triffst du ihn wieder. Also die Szene, weiß ich nicht. Komm. Nee. Und das geht jeden Tag so. Mit jeder Idee. Ja? Da wirst du als Autor verrückt. Ne? Wenn dann irgendwie das, was so eine Halbwertszeit von einem Tag hat, ja, schon verdorben ist. Ja? Also.
Du meinst übrigens, um nochmal zurückzugreifen, Achim Hagemann, glaube ich. So heißt der Komponist von Hape Kerkeling, der auch später mit den Popolskis quasi auch Erfolg hatte.
Achim, ja, genau. Der hieß Achim. Ja. Ja, das war ein charakterstarker Typ, weil der hat sich nicht reinziehen lassen in diese ganze Maschinerie. Der hat dann immer so gewusst, wann er sich zurückziehen muss und hat dann also später dann gar nicht mehr so mitgetan. Der war zwar immer dabei, aber der wollte nicht aufgerieben werden. Also hat mir gut gefallen.
Ja, war auch der Kurs dabei, wie es total normal hieß, nicht die Sendung von Hape vorher so. Ich glaube, die haben da auch schon zusammengearbeitet. Hurz. Mittlerweile, genau. Ja, Hurz, ne? Haben die Hurz, genau,
die haben eigentlich ganz, ganz viel zusammen gemacht. Hape hat auch erzählt, der Achim war immer der Typ, den die Mädels wollten, er stand daneben mit verheulten Augen.
Aber jetzt lass uns mal zu einem Punkt kommen, den ich am Anfang angesprochen habe. Ich sagte, du bist eins meiner Idole gewesen. Ich fand dich so fantastisch. Ich habe eines Abends mal so durchs Fernsehprogramm gesappt und habe als junger, heranwachsender Mann, ich glaube, aufs Männermagazin auf RTL Plus wahrscheinlich gewartet.
Ach ja, stimmt.
Genau, das Männermagazin. Und da mache ich so an, dann sehe ich da so muskulöse Männer, schwitzende Männer, die sich schlagen. Und ja, da habe ich die Liebe zum Wrestling und jetzt oute ich mich mal. Viele wissen das gar nicht, ich bin ein riesengroßer Wrestling-Fan, auch Wrestling-Podcaster und da haben wir in dem Zusammenhang tatsächlich schon mal miteinander getalkt. Das verlinken wir mal, den Wrestling-Podcast von Headlock, verlinken wir mal hier drunter. Und da war so ein Kommentator, so ein Ami, so ein ja, straighter Ami mit einem Pferdeschwanz und daneben so ein deutscher Rüschenhemd, ja, so eine, ja, wie nennt man so eine
Mozarthemd
und Mozarthemd-Kopftuch mit dem Deutschlandflagge oben drauf. Und der war böse, der mochte die lieben Wrestler nicht, der hat sie auch immer beleidigt und so. Und dieser Mann hieß Horst Brack, der Bestrafer.
Ja, und der Mann war ein Kotzbrocken. So ganz schlimm. Also wirklich ein Ekelpaket, wie es im Buche steht. Also wir haben natürlich das, was die Amerikaner gemacht haben. Wir haben ja auch sogenannte Heels, Bösewichter, also die eben im Ring auch fies sind. Die haben die eben auch als Moderatoren und da hat das ein bisschen guten Ton. Heute gibt's das gar nicht mehr so. Also diese Color-Commentator, die Leute, die so eigentlich eine negative Position vertreten. Aber zu der Zeit gab's das noch und wir haben das eigentlich 1:1 kopiert. Und mein Freund Ben, mit dem ich zusammen moderiert habe, der kam ja aus USA und der war natürlich mit Wrestling aufgewachsen, ja. Der hat Jerry Lawler jeden zweiten Samstag beim Einkaufen im Supermarkt gesehen und der war da voll involviert und ich mochte das auch. Und dann kamen wir eben, wir beide dazu, dass wir das moderiert haben und das hat dann ein bisschen gedauert, aber irgendwann waren wir so auf Betriebstemperatur und dann hat das richtig Spaß gemacht, weil man muss sich mal überlegen, man darf richtig eklig sein. Man darf also die schlechtesten Charakterzüge, die man hat, die darf man immer so rauslassen. Das ist auch gewünscht. Das hat gut funktioniert. Und ich habe tatsächlich bei meinem Vater, der meine ganzen Drehbucherfolge und all das Zeug, hat ihn ziemlich kalt gelassen. Aber Horst Brack, der Bestrafer, da konnte er drüber lachen. Also da ist ein Leuchten in seinen Augen aufgegangen, weil dieses Gehässige, das mochte er. Und ja, und das war dann tatsächlich eine Zeit lang unsere Sendung. Wir konnten machen, was wir wollten, weil RTL war zu der Zeit noch nicht so strukturiert. Ne? Da kamen dann immer die Unterhaltungschefs, um nach einem halben Jahr gefeuert zu werden, weil dann Sat.1 immer noch die besseren Quoten hatte. Und da sich keiner mit Wrestling auskannte, kam auch niemand vorbei und hat uns gesagt, was wir anders machen sollten. Das ist heute undenkbar. Heutzutage wäre da hundertprozentig ein Controller, der sagt, ihr macht das nicht, ihr macht das nicht und so. Und damals war das so Piratensender. Ja? Also wir beide waren die einzigen Redakteure, wir saßen da immer und haben uns kaputt gelacht. Die anderen haben gearbeitet in der Großraumredaktion von RTL. Die mussten richtig arbeiten, wir konnten das, unseren Scheiß machen.
Ja, und du als Horst Brack, der Bestrafer, hast dann in dieser Sendung ja nicht nur Wrestling kommentiert oder auch diese bösen Ansagen gemacht. Ihr kamt dann irgendwann auf die Idee zum Bracks Pranger. Das war so eine Interviewreihe, wo ihr dann wirklich deutsche Stars eingeladen habt, die du dann interviewt hast, aber auf deine unnachahmliche, fiese und böse Art und Weise.
Ja, das war schön. Wir hatten eben im Etat, weil wir konnten 1000 Mark bezahlen und 1000 Mark war dann für so einen Prominenten wie Ina Deta oder Martin Semmelrogge oder wie sie alle hießen, ja auch Wolfgang Völz oder Dieter Krebs, das war für die dann schon gut. Dann das ist ein Drehtag, 1000 Euro, das haben die gerne gemacht und ich muss sagen, ich erinnere mich besonders gerne an Wolfgang Völz, der ja schon bei Raumschiff Orion ein Idol meiner Kindheit war. Und der saß da so und der war so witzig. Also ich muss dann sagen, ich saß da manchmal daneben neben manchen Promis, die zu Gast waren und habe dann schon gemerkt, die sind richtig gut und ich bin nur ein Schuhputzer. Ja, also der hier so tut, als wäre er ein Bad Guy, aber es gibt eben schon ein paar Sternstunden darunter.
Ja, nicht jeder Gast hat auch das Spiel so richtig mitgemacht. Du hast mal erzählt, dass ein Hannes Jenicke zum Beispiel, der auch da war, ja, dem hat das nicht so unbedingt gefallen.
Also das war ein Kommunikationsproblem. Ich glaube, dem haben sie gesagt, dass der macht jetzt ein Interview mit dir und der kam dann und kriegt dann ein paar vor den Latz geknallt, so wie, sie sehen ja aus wie eine Schlaftablette, was machen sie eigentlich beruflich und so. Also der war ziemlich angepisst, ja, und hat mich seitdem auch nicht mehr leiden können, hat sich immer mit dem Ben angefreundet, der natürlich hinter den Kulissen stand und der coole, nette Typ war, ja. Also das war so Good Cop, Bad Cop Verhalten jedenfalls. Ja, aber ich hab ja nichts böse gemeint. Es war ja nicht wirklich, dass ich da jetzt irgendwie wirklich fies gewesen wäre. Ich versuchte halt witzig zu sein. Manchmal hat es geklappt, wenn richtig harte Jungs da waren, wie Ron Williams. Ne? Ron Williams hat mich so zur Sau gemacht, weil er einfach 100-mal besser war als ich. Der hat mich lang gemacht. Also, das war dem seine Stunde, das war nicht meine. Ne? Und bei Otfried Fischer, das war natürlich wunderbar, weil man dann auch mal körperlich werden konnte. Ingolf Lück war da. Ingolf Lück hat sich von mir in dieser Sendung ohrfeigen lassen. Ich habe ihm eine Ohrfeige gegeben, habe dann zum Publikum gesagt, ich hoffe, ich habe es in Ihrem Sinne getan. Und der Ingolf Lück, habt ihr das gesehen? Der hat mich geohrfeigt. Also echt, ich kann mich nur tief verbeugen vor dem, weil so professionell und so uneitel, ne, sich eine knallen zu lassen in der Show und dann sagt der andere, ich hoffe, dass der Typ bald von einem Lastwagen überfahren wird und dann tschüss. Ja, also da muss man schon mitspielen. Ja.
Irgendwann hat dann aber RTL Plus oder RTL dann später die Reißleine gezogen und obwohl trotz des Erfolges, sie hatte ja super Einschaltquoten, aber wahrscheinlich nicht das Werbebudget dahinter, ich weiß nicht.
Wir sind ja dann am Ende selbst in den Ring getreten. Erstmal als Referees, also als Schiedsrichter. Und dann habe ich selber Kämpfe gemacht, weil die Leute wollten sehen, dass Horst Brack mal richtig den Frack voll kriegt. Und also das war auch wirklich schön. Das war eine richtige Befriedigung, wenn man gesehen hat, wie Horst Brack von René Lassatès in Hamburg verklopft worden ist. Ja, war schon sehr, 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 sehr schön. Und wir hatten da Rekordeinschaltquoten. Wir hatten eigentlich mit einer Rekordeinschaltquote aufgehört. Und zu unserer Zeit gab es noch keine Werbeblocks. Wir hatten keine Werbeunterbrechung. Dadurch hatten wir keinen Partner, der gesagt hätte, Moment mal, ich will aber, dass die bleiben, weil unsere Biermarke transportiert jetzt Ketchup ganz gut und so. Und deshalb waren wir dann einfach weg.
Ketchup hieß die Sendung, das ist richtig. Und ein Highlight war auch, dass du in der Sendung, das habe ich auch vorher noch nie gesehen, in der deutschen Fernsehsendung, dass du geteert und gefedert wurdest als Moderator von...
Das wäre schön gewesen. Wir wurden nicht geteert und gefedert, sondern geteert und gekornflaked. Weil das mit den Federn wollten wir machen, aber das wäre feuerrechtlich nicht gegangen im Studio, weil die Federn hätten sonst irgendwelche Beleuchtungsapparate in Brand gesetzt. Also wurde ich gekornflaked, also mit Zuckerrübensirup übergossen und mit Cornflakes. Und René sagte, und so wird es allen ergehen. Und stampfte dann vom Bild. Also das weiß ich noch, das waren schöne Sachen. Also das war so ein bisschen wie so ein Abenteuercamp, ne? Wie so ein Erlebnisurlaub. Und wir waren wirklich, das war eine der besten Zeiten meines Lebens, weil ich habe ja auch gut verdient. Ich habe 3 Tage im Monat gearbeitet und hatte das Geld für den ganzen Monat damit verdient. Ja? Und als das dann weggebrochen ist, da wurde die Welt wieder etwas... schwergängiger. Ja.
Was macht ein Drehbuchautor, wenn er kein Geld mehr verdient? Er arbeitet zusammen mit Veronika Ferres. Wie kam das?
Ja. Also ich habe tatsächlich mehrfach mit Veronika Ferres zusammengearbeitet. Das hat aber, das beim ersten Mal war es ein Kinofilm, der hieß Honigmond. Und das war so eine Fortsetzung von Gabriel Barillis Butterbrot. Aber da hatte ich dann letztendlich mit Frau Ferres gar nichts zu tun. Ich habe sie nicht mal gesehen. Wir haben also nach dem Theaterstück haben wir eine Kinofassung geschrieben, der Kurt-Uwe Nastvogel und ich. Und da ist sie dann aufgetreten. Und dann gab es noch die Chaos Queen. Da habe ich auch das Drehbuch geschrieben und sie hat es gespielt. Ich glaube, ich habe nur beim Abschlussfest habe ich sie gesehen. Sie wollte auch mit mir tanzen, aber ich hatte irgendwie mein Bein verstaucht beim Fußball. Und ich war auch nie so ein Veronika Ferres-Fan. Also muss ich wirklich sagen, ich weiß, Iris Berben, Veronika Ferres, man darf nichts gegen die sagen, aber es sind die beiden Frauen, die ich jetzt erstmal nicht besetzen würde, wenn ich gewichtige Rollen hätte. Ja, das ist Geschmackssache.
Trotzdem spielen sie in jedem zweiten Film mit. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns zurück zum Fernsehen gehen. Es gab einen großen Kinofilm, Der bewegte Mann. Dazu gab es auch eine Fernsehserie, die hieß Bewegte Männer.
Bewegte Männer, ja.
Und da hast du auch die Drehbücher geschrieben, mitgeschrieben.
Da habe ich sogar, da war ich sogar Headwriter. Was eben so ist, weil wir hatten da einen Redakteur, der war super hart bei der Konstantin. Der wollte immer existenzielle Geschichten haben. Also das heißt, entweder Liebe und Tod, ja, also Leute, die dann plötzlich aus einem Irrtum heraus die Nachricht kriegen, dass sie bald sterben werden, oder Verwechslungen mit, dass einer denkt, der andere will ihm einen Hochzeitsantrag machen. So. Das sind so total, sagen wir mal, gravierende Plots, die den Nachteil haben, dass sie das Sujet schnell auslutschen. Ja, das heißt, irgendwann hast du alles erzählt, weil du hast so gravierende Geschichten erzählt. Und nachdem wir das eine Saison lang gemacht haben, habe ich gesagt, Leute, wir müssen ab sofort eine Fortsetzungsgeschichte machen, weil wir halten das Niveau nie mit diesen Geschichten, weil so viele gibt es gar nicht. Und dann habe ich eben einen übergreifenden Bogen geschrieben, wie das heutzutage eigentlich jede moderne Serie macht, dass die Geschichte fortlaufend ist, die Episode in sich abgeschlossen, aber trotzdem fortlaufend. Und dann habe ich eben die Bögen entworfen für die zweite und die dritte Staffel. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich persönlich bin so ein bisschen zwiespältig, was die Serie angeht, weil immer wenn wir gute Schauspieler hatten, wie zum Beispiel Thomas Heinze, ja, oder Ingolf Lück, war er auch mitgespielt, ne, dann war das super. Aber manchmal wurden dann Schauspieler engagiert, die haben gedacht, das ist Comedy, jetzt kasprig rum. Und dann wurde so Kindertheater veranstaltet und dann wurden die Folgen automatisch sehr schwach. Ja. Und deshalb ist es nicht kein durchgehend hohes Niveau. Es gibt manche Folgen, die sind sehr, sehr schön, aber es ist nicht wirklich der große Wurf geworden als Ganzes. Deswegen, glaube ich, haben sie es auch nicht weitergemacht, ne, da drei Staffeln.
Der große Wurf oder den großen Wurf gab es aber auch im etwa gleichen Jahr. Wir sind hier im Jahr 2003.
Ja.
Dein größter Erfolg, kann man so sagen, war das Drehbuch zu einem großen Kinohit, Das Wunder von Bern.
Ja.
Wie kam es dazu und hast du da ein paar interessante Geschichten mitgebracht?
Also mir ist aufgefallen, als ich diese Dokumentation über das Wunder von Bern im ZDF gesehen habe, das war so Ende des 20. Jahrhunderts, also 1997, 98 habe ich das gesehen im Fernsehen. Und ich habe das gesehen und ich musste richtig heulen am Ende, als sie gewonnen hatten, und fand das total emotional und habe mir gedacht, Mensch, wir in unserer deutschen Geschichte haben gar nicht so viele positive Stories, die wir erzählen können. Und das ist ja nun mal wirklich eine gewesen, mit klassischem Verlauf, erstes Spiel gegen Ungarn 3-8 verloren, ja, und dann dieses wahnsinnige Finale mit dem 3-2. Also ich fand, das war wie gemalt für eine Story. Und dann habe ich das einem Produzenten angeboten als Konzept und der hat das gesagt, das ist zu groß für mich, das kriege ich nicht hin. Und weil der Sönke Wortmann, weil ich den kannte, weil der an der Filmhochschule sich später beworben hat als ich und bei einer Filmproduktion dann tatsächlich mein Fahrer war, der hat auch schon bei anderen Filmproduktionen dann als Produktionsfahrer gearbeitet und hat sich dann so überlegt, ob er sich nicht bewerben soll, ne? Und weil er sich für Film interessiert hat. Und ich habe ihm dann gesagt, er soll sich ruhig bewerben, weil er hatte so ein bisschen Angst, dass er zu langweilig ist, weil er jetzt kein so ein Paradiesvogel ist oder so auftrumpfen kann. Und dann hab ich gesagt, bei der Filmhochschule wollen die gar keine Freaks. Die wollen eigentlich normale Leute, denen sie was beibringen können, die zuhören können, mit denen sie was anfangen können. Also eigentlich bist du der perfekte Mann dafür. Dann hat er sich beworben und ist genommen worden. Ihm habe ich dann das Konzept auch geschickt. Und dann rief er mich an und sagte, du Rochus, ich will diesen Film seit 7 Jahren machen. Das wusste ich natürlich nicht. Ich wollte mit Roger Willemsen das Drehbuch schreiben. Der hat mir jetzt vor einer Woche abgesagt. Jetzt kriege ich von dir dieses Konzept. Du bist drin. Wir machen es zusammen. Und dann habe ich das Buch geschrieben. Und dann, ja. Und das Bemerkenswerteste an diesem ganzen Ding war natürlich die Premiere, wo dann unser damaliger Bundeskanzler Schröder aufgetaucht ist. Und das muss man sich wirklich sagen, da haben viele von Neid sich in den Hintern gebissen, dass du eine Filmpremiere hast und dann taucht der Bundeskanzler auf, stellt sich da vorne hin, eisige Atmosphäre im Premierensaal, ne? Politiker, und er war wirklich nicht beliebt. Ne? Und dann stellt er sich hin und sagt, ich war ein kleiner Junge und das war meine Mannschaft. Und dann zählt er die gesamte Berner Elf auf, ja, von A bis Z, und sagt, er hätte auch ein Tränchen verdrückt und es würde ihn so bewegt haben. Und am Ende haben sie ihn alle geliebt und ich auch. Mann, was für ein Volkstribun. Ja? Und dann ist er, nachdem er seine Rede gehalten hat, von der Bühne gelaufen, draußen ins Auto mit laufendem Motor und abgefahren. Und wir haben dann die Premiere gesehen. Und das war schon wirklich sehr, sehr legendär. Und war ja auch sehr erfolgreich.
War sehr erfolgreich. Gab ja auch noch mal ein Musical, aber damit hast du nichts mehr zu tun gehabt. Du hast wahrscheinlich auch...
Ich hab damit insofern zu tun gehabt, dass es meine Texte und meine Geschichte war.
Hast du dann auch Geld wenigstens für bekommen?
Nee.
Okay, immerhin.
Das wurde schon so gedreht, dass da nichts an mich geflossen ist.
Aber ein bisschen Geld, und dann gehen wir nochmal ein, zwei Jahre zurück, hast du auch verdient mit einem eigenen Comic-Verlag, den ihr gegründet habt. Ich spreche vom Schwarzen Turm.
Oh, Korrektur bitte.
Okay, ich habe nicht mit verdient.
Geld verdient, sondern ich
Geld
war eine Geldvernichtungsmaschine. Ja, also man kann auch Geld in einen Hochofen schmeißen, aber das machte natürlich mehr Spaß, damit Comics drucken zu lassen. Nee, ich war eigentlich relativ gut im Geschäft. Das war diese Zeit, wo dann auch bewegte Männer liefen. Da habe ich ja sehr viel Folgen geschrieben, ich glaube 30. Und das war auch nicht schlecht bezahlt. Ja. Und dann hatte ich natürlich Geld und konnte auch was investieren und konnte also gute Zeichner protegieren und konnte eigene Stories und Serien entwerfen, die dann gezeichnet wurde. Und habe dann halt eben mit meinem Geld sowohl die Zeichner bezahlt, als auch die Druckkosten bezahlt. Und das, was dann am Ende so, sagen wir mal, die Verkäufe eingebracht haben, das ist eigentlich im Verlag geblieben, um neue Sachen anzustoßen. Also ich will mal behaupten, ich habe damit wirklich keinen Pfennig verdient. Und irgendwann kam das Finanzamt und hat gesagt, Leute, ihr habt keine Gewinnabsicht, zahlt mal alle Erstattungen der vergangenen 5 Jahre wieder zurück. Also es war unerfreulich, aber gut. Also wenigstens haben wir ein paar schöne Comics gemacht.
Ich erinnere mich an die Serie Horst zum Beispiel, die hat mir gefallen. Hat das, ich meine, da gibt es auch einen Band, der heißt, glaube ich, Horst Brack, oder? Irre ich mich da? Hat das irgendwas mit dem Horst Brack?
Ach so, ja, wir haben die Geschichte gemacht von einem Hasen, der so seine Nöte mit den Frauen hat. Und da habe ich dann diese Geschichte als Wrestling-Moderator auch mit untergebracht und habe sie dann auch so miterzählt, weil ich habe dann nur authentische Geschichten erzählt. Also ich habe immer Geschichten gesammelt. Von anderen Leuten, die sie mir erzählt haben, die ich gehört habe, und teilweise auch eigene Geschichten. Und bei Horst war es eben so, dass es alles wahre Geschichten waren. Auch wenn sie stellenweise so sehr erotisch waren, aber es waren alles Sachen, die so wirklich irgendjemand passiert sind. Ne? Und das war mir dann wichtig. Und diese Wrestling-Geschichte mit Horst Brack und so, also dass dann so ein Groupie auftaucht, ja, ja, und ich nachher erfahre, nachdem mein Partner sagt, dass sie eine äußerst angenehme Gesellschaft gewesen ist für die Zeit, die er in Hannover war, und die aber eigentlich mich hätte kennenlernen wollen, ja, da musste ich schon schlucken. Ja, war sehr, sehr attraktive junge Dame gewesen. Aber gut, also ich war nun wirklich nicht so erfahren, dass ich jetzt sagen konnte, also mit Groupies, darüber könnte ich ein Buch schreiben. Nein, das konnte ich nicht.
Wir waren jetzt bei den Comics, lassen wir mal die Bilder weg, aber da gab es ja auch Text und du warst ja der Autor. Du hast aber auch andere Bücher geschrieben, nicht nur Comics. Und da sind ja einige Bücher, die alle grundverschieden sind, will ich sagen, auf den Markt gekommen. Fangen wir doch mal an mit den Silver Girls Reiten wieder. Wie kamst du darauf? Was ist das für ein Buch?
Also das liegt natürlich daran, dass ich im Jahre 1999 dann doch die Frau meiner Träume kennengelernt habe. Und mit der habe ich dann eine Familie gegründet und 2004 kam dann meine Tochter zur Welt. Und wie das mit Mädels so ist, durchläuft man da so verschiedene Stadien. Ne? Und natürlich kamen irgendwann auch die Pferde dran. Das heißt, ich musste mit der Samstag immer zum Reiterhof und dann wurde da geritten. Und dadurch kam ich dann irgendwann auf die Idee von zwei Mädels, die Pferde von ihrem Reiterhof klauen, um damit von zu Hause abzuhauen, weil da die Welt nicht mehr ganz so einfach ist. Da gibt es Schwierigkeiten. Und das ist eigentlich so ein Buch, so ein Abenteuerbuch für Mädchen, was ich so für meine Tochter geschrieben habe. Und was ein bisschen so in der Tradition von so alten Sachen wie Enid Blyton, ne? so 5 Freunde und so, das ist schon alles so ein bisschen bei mir hängen geblieben. Und da wollte ich einfach so eine Geschichte schreiben, wo die Kids ausgeschlafen sind und der Polizist, der sie verfolgt, immer so ein bisschen der Dumme ist. Ja? Und das war der erste Roman, den ich überhaupt geschrieben habe. Und wie es dann so ist, wenn du jetzt im schriftstellerischen Bereich noch nichts gemacht hast und keinen Agenten hast, dann wird es ganz, ganz schwer, da irgendwas anzubringen, weil es gibt keine Querverbindung zwischen Drehbuch schreiben und Roman schreiben. Ja, also da, das sind zwei Welten. Und deshalb habe ich die Silver Girls auch erstmal gar nicht veröffentlicht. Und erst der zweite Roman, den ich geschrieben habe, die Kunst, Elchurin frisch zu halten, der hat einen Verlag gefunden, der ist bei Goldmann rausgekommen und in der Folge habe ich dann selber in meinem eigenen Verlag also auch in dem Schwarzen Turm, habe ich dann die Silver Girls rausgebracht.
Ja, die Kunst, Elchurin frisch zu halten, hast du gerade schon angesprochen. Mhm. Kann man ja mal sagen, das ist nicht unbedingt für junge Mädchen gedacht.
Das wäre nicht schlecht. Also nicht für so junge Mädchen, aber also die Geschichte ist halt eben, dass zwei junge Burschen ihre Unschuld gerne verlieren wollen und sie treffen auf einer seltsamen Party zwei Stewardessen, die durchklingen lassen, dass wenn sie eine besondere Droge ihnen bringen, dann würden sie mit sich reden lassen. Und dann behaupten sie, sie hätten das, obwohl sie keine Ahnung haben, und recherchieren dann und finden heraus, dass in Finnland ein Pilz wächst, der hochgiftig ist, also für Menschen hochgiftig, aber die Elche vertragen den. Und wenn du von einem Elch, der so einen Pilz gegessen hat, den Urin zapfst und davon ein Schnapsgläschen voll trinkst, gehst du auf den besten Trip ever. Denken sich unsere beiden Hauptfiguren, okay, das ist genau die Droge, die wir brauchen, um diese beiden Frauen zu überzeugen, und machen sie auf den Weg nach Finnland, um eben an so einen guten Stoff zu kommen. Das ist die Geschichte und die ist sehr humorig, also sehr, sehr witzig. Allerdings gibt es auch Leute, die wegen stellenweise drastischer Szenen sehr, sehr abgestoßen waren.
Immerhin bist du beim Goldmann Verlag, das ist ja wirklich ein großer, renommierter Verlag, gelandet mit dem Buch. Und ursprünglich war es als Drehbuch gedacht, oder?
Ist das richtig? Ich habe alle meine Romane, die ich bisher geschrieben habe, erstmal als Drehbuch geschrieben. Und dann, weil ich habe ziemlich viele Drehbücher zu Hause, ich glaube 68 abendfüllende Drehbücher habe ich geschrieben. Und da sind manche eben dabei, wo ich gedacht habe, also der Elchurin war dann so gut beleumundet, dass ich dann beschlossen habe, den als Roman zu schreiben. Es ist seit 13, 14 Jahren gibt es dieses Drehbuch und immer wieder wird es optioniert und Produzenten versuchen es zu produzieren und immer wieder traut sich irgendjemand nicht. Also das ist eben so eine Neverending Story und da habe ich dann eben diesen Roman geschrieben und da gibt es, der polarisiert, aber es gibt bei Amazon diese berühmte Sterne-Riege, da gibt es dann eben Leute, die das für ein tolles Meisterwerk des Humors halten und andere, die sagen, ich hätte mich am liebsten selbst kasteilt.
Wir haben ja schon gesagt, Horst Brack war ein Pseudonym von dir. Und,
und
Robi?
Robi ist, das ist im Comic-Bereich.
Das ist dein Pseudonym. Und jetzt kommt noch ein neuer Name ins Spiel, nämlich mit deinem letzten Roman, mit einem Kriminalroman, R.P. Hahn. Und von dem R.P. Hahn habe ich ein Buch gelesen, das nennt sich Der Korndämon. Das war ein Krimi, der auf Rügen spielt, auch vom Verlag als Rügen-Krimi bezeichnet. Ja. R.P. Hahn, das bist natürlich auch du. Wie kamst du zu diesem Buch?
Ich muss natürlich zugeben, also dieses Leben als Drehbuchautor, das war dann, irgendwann wurde es sehr schwer. Also die Gestirne waren mir dann nicht mehr so gewogen. Ich fand es schwerer, Jobs zu finden. Ich fand, dass der Umgang mit den Autoren immer harscher geworden ist und ich hatte dann so in den Jahren von 2010 bis 2019, da hatte ich schwere Jahre, da lief es überhaupt nicht mehr gut. Ich habe fast kein Projekt mehr realisiert und dann habe ich mir überlegt, komm, was schreibst du denn jetzt für einen Roman? Und habe gedacht, ich wollte mal einen Roman schreiben, der am besten meine Stimmung trägt und dann habe ich eben Die Geschichte eines Alkoholikers geschrieben. Eigentlich ist es eher die Geschichte eines Alkoholikers, als dass es ein Krimi ist, aber die Community, die Krimis liest, hat das eigentlich auch wunderbar angenommen. Also die Reaktionen bei Amazon sind überwältigend gut, aber ich habe auch eine schlechte Stimme, die gesagt hat, ich fand das Buch total langweilig, aber es gibt immer auch andere, die da in höchsten Tönen gesungen haben. Und ich wollte eben sehr, sehr authentisch sein mit diesem Buch und habe dann eben diese Geschichte eines Verlierers, Außenseiters, eines Menschen, der an sich selbst nicht glaubt, geschrieben, der versucht, sich zu rehabilitieren. Und also komme ich wieder auf meine Frau zu sprechen. Meine Frau hat es als Erste gelesen und hat gesagt, du hast mir meinen Urlaub ruiniert mit diesem Buch. Es war total Depri. Und mein Agent wollte es auch nicht anbieten. Oh ja, das war eine schwere Geburt. Am Ende gab es eine Redakteurin, die das sehr gemocht hat. Und das ist eben immer so, ne? Du musst eine Nische finden. Es gibt, wenn du ein Buch schreibst, gibt es von 10 Leuten immer nur einen Prozentsatz, der es gut findet. Und das, dieselbe Geschichte können 2 super mies finden und 2 brillant. Und da muss man eben dann auf die richtige Nische treffen. Und da habe ich Gott sei Dank eine Verlegerin gefunden, die das mochte. Und jetzt bin ich auch froh, dass der rausgekommen ist.
Es war im Piper Verlag.
Es war im Piper Verlag.
Ja, auch ein renommierter Verlag. Also.
Ja, also und sie haben, der Piper Verlag hat dann tatsächlich von sich aus den Buch für den Krimi-Preis eingereicht, ne, weil sie dann so Potenzial gesehen haben, dass da vielleicht das literarische unterschwellige Qualitäten hätte. Also das hat mich dann sehr gefreut.
Wir veranstalten ja auch die große Krimi-Lesereihe Tatort Fulda einmal im Jahr. Normalerweise, wenn Corona nicht ist, in diesem Jahr ist es durch Corona unterbrochen worden. Vielleicht werden wir dich im nächsten Jahr mal da hören, wenn du da aus dem Krimi vorliest vielleicht. Vielleicht hast du ja Lust. Dann würde ich dich für die Lesung an einen Ort mal engagieren, wenn du Bock hast.
Ja, aber nicht mit dem Haarschnitt.
Nee.
Da gehe ich wieder zum richtigen Friseur.
Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, liebe Hörer. Ich finde es überhaupt nicht schlimm.
Ist mir gar nicht klar. Gut, es ist 2 Wochen her. Meine Tochter ist der Meinung, dass ein richtiger Friseur keine Scheren benutzt, sondern nur Rasierapparate. Und das ist immer so ein Army-Touch.
Ich kann ja kurz mal meinen Hut lüften. Auch das könnt ihr nicht sehen. Ich habe ja, mein Iro wächst wieder. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns weg vom Iro. Du hast ja, du wohnst ja mittlerweile wieder in Fulda. Genau genommen wohnst du in Petersberg, aber das ist ja schon eigentlich Fulda.
Die einen sagen so, die anderen so.
Die Petersberger sagt Petersberg.
Also tatsächlich, ich bin wirklich original. Als ich mich beim Einwohnermeldeamt anmelden wollte, bin ich dann da hingefahren zum Einwohnermeldeamt und sagte die Frau von mir, Entschuldigung, Sie müssen zum Einwohnermeldeamt nach Petersberg, nicht nach Fulda. So durfte ich nach Petersberg. Die haben auch ein ganz niedliches, fast so ein Lego-Häuschen da. Das ist auch ein Einwohnermeldeamt. Und man muss auch nicht lange warten, weil es gibt nicht viele Leute, die dort leben.
Ich kann schon mal sagen, du bist auf jeden Fall eine große Bereicherung für die Fuldaer Kulturszene. Das auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass du jetzt hier wieder in Fulda wohnst. Und wir sehen uns ja tatsächlich auch regelmäßig. Das ist sehr, sehr schön. Du arbeitest aktuell und hast auch die Corona-Zeit ein bisschen genutzt an deinem neuesten Werk.
Mein neuestes Werk, ja. Ich bin auch fast fertig damit. Immer wenn ich denke, so jetzt können keine Fehler mehr drin sein, dann finde ich auf jeder Seite was. Also das ist ganz schlimm. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Die Liebe ist ein Dobermann. Und da tritt auch Ingolf Lück drin auf. Ich habe ihn extra gefragt, sag mal, macht es dir was aus, wenn du ein Star-Appearance hast in meinem Buch? Und er sagt, kein Problem. Und dann habe ich ihm das Buch geschickt, er hat gesagt, warum schickst du mir das Buch? Ich habe dir doch schon blanco die Erlaubnis gegeben. Ja gut, okay. Also ich habe mir gedacht, besser er liest es, als dass er nachher dann denkt, Schluck. Also es geht um einen jungen Mann, der sehr unerfolgreich bei Frauen ist. Das Thema kommt uns bekannt vor. Und eines Tages in der Kneipe, in der er bedient, taucht Mrs. Wright auf, eine wunderschöne Prinzessin der Sehnsucht. Und er traut sich natürlich nicht, sie anzusprechen. Die Gelegenheit gibt es auch nicht. Aber sie hinterlässt am schwarzen Brett einen Aushang. Sie sucht jemanden, der ihren Dobermann ausführt. Und denkt sich, das ist das geniale Art, um an diese Frau ranzukommen. Und das ist dann die Geschichte, dass er ihren Dobermann ausführt. Und und es klappt dann auch tatsächlich, dass er mit ihr zusammenkommt. Das Problem ist nur, dass sie gar nicht so das ist, was er sich dann wirklich vorgestellt hat. Das entpuppt sich so als zweiseitig. Dafür aber der Dobermann, mit dem er anfangs überhaupt nicht zurechtgekommen ist, dann am Ende sein dickster Freund wird. Und als er dann irgendwann mit ihr Schluss machen will, kann er das eigentlich nicht, weil dann verliert er auch den Dobermann, weil sie ist sehr, sehr rachsüchtig. Und alle Freunde, die sie bisher in den Wind geschossen hat, von denen hat sie jedes Erinnerungsfoto verbrannt und leugnet ihre Existenz. Und das ist ein bisschen das Dilemma.
Aber nicht mehr verraten, wir warten auf das Buch. Du hast ja da wahrscheinlich jetzt, ist noch kein Verlag, du musst es erst fertig schreiben und bietest es dann den Verlag.
Nein, es ist eigentlich fertig. Ich bin jetzt wirklich bei der allerletzten Korrekturlesung. Mein Agent hat zu mir gesagt, das Buch ist schön, aber 50 Seiten zu lang. So das höre ich nicht gern. Ich habe den extra zum Gespräch gebeten in Hamburg und habe ihm ganz klar gesagt, dass ich hier als Künstler das überhaupt nicht in Ordnung finde, dass ich hier so von meinem Agenten dazu genötigt werde, hier so dieses Werk so einzukürzen. Nach dem Gespräch bin ich dann nach Hause gefahren und habe es um 50 Seiten gekürzt, weil ich einfach überzeugt war, dass es eine gute Idee ist. Und ja, jetzt ist es natürlich, jetzt hast du natürlich richtig Speed. Ja? Und es war auch gar nicht schwer. Ja, ja, und jetzt wird der Agent es dann anbieten, der Verlag, der den Elchurin rausgebracht hat, die Redakteurin kennt das Sujet, fand das ganz gut. Das heißt, tendenziell wäre sie eine Kandidatin, die es veröffentlichen würden, aber ich habe schon gehört, jetzt zu Corona-Zeiten sind sie schon sehr vorsichtig, was sie rausbringen. Das heißt, sie werden auf sichere Nummern gehen. Ich weiß nicht, ob sie das für eine sichere Nummer halten. Ja. Weil sie sagen, das ist ein Buch für Männer, ja? Weil es eine männliche Hauptfigur hat. Es ist lustig und sie haben gesagt, es gibt ja so einen tatsächlichen Buchmarkt, lustige Bücher für Männer, ist nicht groß, also keine Ahnung, 20 Leute, die das dann kaufen, aber keine Ahnung. Jedenfalls gibt es das und von daher gesehen kann es durchaus sein, dass dein Verlag zugreift.
Dann wird es wahrscheinlich über 2021 wahrscheinlich, bis das Buch...
Ja, ja, also wenn es als E-Book kommt, geht es schneller, aber wenn es als Printausgabe kommt, dann brauchen sie etwa 8 Monate, bis sie das Ding vorbereiten. Da kommt ja erstmal noch Lektorat, ne, und dann kriegst du da dein Buch mit diesen und jenen Vorschlägen, die dann sehr, sehr eigenartig sind, aber ist meistens so, dass es in 2 Tagen erledigt. Also die Änderungen, die vom Lektorat kommen. Dann kommen noch die Hurenkinder und die Schusterbuben. Ne, das weißt du auch. Beim Umbruch gibt es manchmal Sätze, die stehen allein auf einer Seite, weil sie einfach... Dann steht ein Satz auf einer Seite, das macht man nicht gerne. Um zu vermeiden, dass jetzt also quasi ein Satz oben auf der Seite steht und dann beginnt das nächste Kapitel, bitten sie den Autoren, dieses Hurenkind zu beseitigen und den Text vorher so zu kürzen, dass es die Zeile noch auf die andere Seite rutscht. Ja? Und das, diese Hurenkinder und Schusterbuben, das muss man dann auch noch erledigen. Und wenn das dann geschafft ist, dann kommt irgendwann das Cover. Meistens ist das Cover gut, also bisher hatte ich mal Glück. Sie fragen einen dann noch, was willst du denn drauf haben auf dem Cover? Beim Korn-Dämon habe ich gesagt, ich hätte gerne eine Vogelscheuche drauf vorne. Habe ich gesagt, weil ich wollte, dass es möglichst unheimlich ist. Das haben sie dann auch gemacht und super gemacht.
Ja, sehr schönes Cover auf jeden Fall. Ich hatte hier schon mal im Podcast meinen guten Freund Zeno Wiegelmann, er ist Tim Bolz, der ist ja auch Autor, der ursprünglich aus Fulda kam. Oder Künzel in diesem Fall, ist ja auch nicht ganz Fulda, noch nicht. Hat ja immer gesagt, bringt ja viele Bücher aus, aber bei seinen ersten Büchern ist er immer noch im Buchladen, hat geschaut, wo steht's denn und hat es an eine bessere Position gelegt. Hast du schon mal sowas gemacht bei deinen eigenen?
Natürlich. Also beim Hugendubel in Frankfurt hieß es, das Buch verkauft sich sehr gut, weil ich natürlich 18 Exemplare selber gekauft hatte. Und natürlich guckt man sich's an und drapiert es dann hier und dort, ja. Und dann gibt es ja bei Hugendubel auch immer so Vorschläge von den Verkäufern, ne? Die haben dann Bücher gelesen und haben dann so ihre Tipps und stellen die an die Wand. Und auch da habe ich dann versucht, mal so ein bisschen mein Buch zu lancieren, ja, und so. Also es ist schon so ein bisschen spooky, ja, so weiß ich nicht. Ich habe alles das durchgemacht, im Moment halte ich mich ein bisschen zurück, gesagt mir, also ich hatte sogar das Angebot von einem Medium, ja, dass sie mein Buch bespricht, damit es sich besser verkauft. Dann habe ich gedacht, okay, also jetzt ist die Grenze erreicht. Also mag ja sein, dass sowas vielleicht sogar funktioniert. Ich will nichts ausschließen, aber ich will nicht beteiligt sein. Leute, wenn ihr mein Buch verzaubern wollt, verzaubert es, aber ich will nicht Bestandteil sein, ja.
Die letzten beiden Bücher kann ich auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Den Korn-Dämon, super spannend, hat mir total Spaß gemacht. Und die Kunst, Echorin frisch zu halten, auch ein sehr, sehr witziges Buch. Lohnt sich bei beiden. Die Silver Girls habe ich noch nicht gelesen.
Ja, ist aber für Erwachsene tauglich. Also das lesen tatsächlich wenige Leute, weil sie denken, es ist ein reines Kinderbuch. Aber meine Schwiegermutter hat gesagt, dass es durchaus als Erwachsenenbuch durchgeht. Und meine Schwiegermutter ist böse.
Welche Schwiegermutter nicht? Ich hoffe, das hört. Meine hört es nicht.
Nein, das war jetzt ein Spaß, aber sie ist ja sehr streng. Also die haut mir dann schon die Bücher um die Ohren, wenn es ihr nicht gefällt.
Ich hoffe zumindest, dass deine Schwiegermutter hier in den Podcast reingehört hat. Das sollten ja viele gemacht haben. Ich danke dir, dass du da warst als Gast. Eine Sache habe ich noch, die ich dir vorher nicht verraten habe, weil dann kommt es jetzt auch spontaner. Jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen. Wir haben so eine Playliste, wo die ganzen Songs, Wunschsongs der Gäste ja, zu hören sind bei Spotify, die Fulda Kultur Playliste. Und du darfst jetzt auch einen Song aussuchen.
Ja, also soll ich einen Song aussuchen, den ich bei meiner Beerdigung spielen lassen würde?
Kannst du zum Beispiel.
Dann würde ich sagen, Reinhard May über den Wolken. Aber das ist so ein Gassenhauer, den kennt ja jeder. Vielleicht einen, der nicht so bekannt ist.
Also ich kann ja da, damit du noch ein bisschen Zeit hast zu überlegen, auf meiner Beerdigung würde ich spielen lassen One Step Beyond von Madness zum Beispiel.
Oh, ich hoffe, die ist morgen. Den Song will ich hören. Nein, Entschuldigung. Ganz schlechter Spaß. So war es auch damals bei Sketch. Bei Ketchup.
Wollen wir Reinhard May nehmen oder willst du noch einen anderen Song?
Ja, tatsächlich habe ich so verschiedene Lieblingssongs. Und wie es dann immer so ist, ne, dann, wenn man den einbaut. Ach ja, genau. Ich nehme Kleine Eisenbahnballade von. Interpreten kenne ich mich. Kennst du die Kleine Eisenbahnballade?
Ich weiß es nicht.
Ein wunderbares Lied aus den 70ern, total retro. Wo sie noch so hey, hey, yeah, yeah gesungen haben. Also der ist ganz zauberhaft.
Kleine Eisenbahnballade von Marila Rodovic.
Ja, genau.
Den nehmen wir, gefunden. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, lieber Rochus. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Erneut.
Wer diesen Wrestling, super gerne. Wer diesen Wrestling-Podcast, über den ich schon angesprochen habe, nochmal hören möchte, Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast, verlinken wir hier drunter. Vielen, vielen Dank, lieber Rochus. Die letzten Worte an unsere Hörer gehören dir.
Oh, da hättest du mir vorher was sagen sollen. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Da hättest du mir mal Bescheid sagen sollen. Hätte ich mir irgendwas Kluges zurechtgelegt. Ich habe immer so schöne Sachen von Lao Tse oder so auf Lager. Ne? Also das ist immer mein Rat. Um das, was morgen ist, kümmere dich morgen.
Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.